Unser Thema lautet Kleinode in den Evangelien vor ihrem hebräischen Hintergrund. Was bedeutet das? Wir wissen, dass unsere Evangelien in der griechischen Sprache geschrieben sind. Wieso hebräischer Hintergrund? Sprachhintergrund, kultureller Hintergrund. Und da gibt es einige Voraussetzungen, die wichtig sind für die Erforschung des hebräischen Hintergrundes, der Evangelien. Hebräisch und Griechisch. Es wäre gut, wenn die Leute, die die Bibel übersetzen, also das Neue Testament übersetzen, zunächst Hebräisch lernten, um die hebräische Kultur kennenzulernen und die Sprache, und dann erst Griechisch, damit sie in der griechischen Sprache das Hebräische entdecken. Dann die Geschichte der Zeit des Zweiten Tempels. Das ist die Zeit zwischen Esra und der Zerstörung des Tempels, beziehungsweise man könnte es sogar noch ein bisschen weiter ausdehnen, bis ungefähr 135 Bar Kochba. Das ist die Entstehung der sogenannten mündlichen Tora, die mündliche Überlieferung, die bei Paulus an einigen Stellen im Römerbrief und auch im Galaterbrief als Gesetz bezeichnet wird. Und das macht es so schwer, dass wir manchmal glauben, Paulus verachte das Gesetz des Mose, die fünf Bücher Mose, den Pentateuch oder sogar das Alte Testament. Es ist die Entwicklung der Synagoge. Das, was wir in unseren Gemeinden praktizieren, ist im Prinzip das, was die Synagoge darstellt. Nämlich die Demokratisierung des Gottesdienstes. Weg vom korrupten Priestertum, das schon vor Esra und vor der babylonischen Gefangenschaft versagt hatte. Und jetzt ersetzt wird durch verschiedene Lehrer aus allen Gruppen der Bevölkerung, aus den sogenannten Laien. Es entwickeln sich pharisäische Frömmigkeitsgruppen, die Priester gehören hauptsächlich den Sadduzäern an und so weiter. Dann ist da das Konzept des Sabbats, das Heiligtum in der Zeit. Wir kommen nachher nochmal drauf, kurz, wenn wir die Sabbatfeier machen. Der Sabbat war im Alten Testament nicht so in den Vordergrund getreten. Aber in der Zeit Jesu, ja, vor der Zeit Jesu, in der Zeit im ersten Jahrhundert vor Christus vor allen Dingen, dann gibt es da die religiösen Gruppierungen, Pharisäer und so weiter. Dann gibt es auch das Konzept Buße. Während Jeremia und andere Propheten das Volk auffordern, umzukehren zu Gott, steht aber ein Konzept, ein wirkliches Konzept, ein Denkmuster da nicht dahinter. Das kommt erst später, das kommt in dieser Zeit zwischen Esra und Jesus, sodass, wenn Johannes auftritt, wenn Jesus auftritt, dieses Konzept bekannt ist. Wenn sie sagen, komm zu Gott zurück, dann wissen die, was das bedeutet. Das Reich Gottes ist ein Ausdruck, der im Alten Testament auch nicht vorkommt, der kommt im Neuen Testament vor. Johannes sagt, kommt zu Gott zurück, denn das Reich Gottes ist da. Das Wort nahe herbeigekommen ist ein Synonym für Dasein. Das ist ein hebräischer Ausdruck. Die Taufe, die Lehrer, so wie Jesus umherzog, oder auch die Jünger, ne? Das alles. Das jüdische Schrifttum ist wichtig, dass wir es kennenlernen. Die Mischna, die also die mündliche Tora umfasst, die ist von Jehuda, dem Vorsitzenden Jehuda Hanasi, um ungefähr 200 nach Christus erstellt worden. Dann die Tosefta, eine Ergänzung zur Mishnah. Sifrei, Sifra, Mechilta, Tanchuma, Pesikta, Midrash. Frühe rabbinische Schriftwerke halachischer und haggadischer Art. Jetzt habt ihr was verstanden? Alles? Ja, klar. Halacha ist Lehre. Haggadah ist die Art, so wie Jesus gelehrt hat. Lehre, aber in Bildern. Und ein bisschen anders, Qumran-Schriften sind sehr wichtig. Die Qumran-Schriften bergen einen großen Schatz von Einblicken, die wir bekommen. Dann ist es wichtig auch, dass wir die Evangeliensynopse kennenlernen. Wir nehmen ein Buch, da sind die drei Evangelien oder vier Evangelien drin, vor allen Dingen aber die Synoptiker Matthäus, Markus, Lukas. Und da können wir vergleichen, vor allen Dingen im griechischen Text, die Länge und die Wortgleichheit oder die Wortunterschiede zwischen den einzelnen Autoren. Das ist ganz interessant. Dann gibt es einen Hinweis. Ich denke, diese Art, Gottes Wort zu studieren und sich zu fragen, was steht hinter dem griechischen Ausdruck, den ich hier habe, ist eine wirksame Methode, um der historisch-kritischen Theologie, also der sogenannten Bibelkritik, wirksam oder gründlich zu begegnen. Es ist nicht sehr weit angenommen, das ist ja auch noch eine relativ junge Sache. Warum machen wir das? Professor Safraï, Flusser, Dr. Bob Lindsay, Robert Lindsay in der Gemeinde dort in der Nagy-Straße in Jerusalem, haben Forschungen betrieben an den Evangelien. Und zwar philologische, sprachliche Forschungen. Nicht theologisch, hat mit Theologie nichts zu tun gehabt. Sprachliche Forschungen und haben gesagt, also das ist ja fantastisch, was sich hier mir darbietet. Also Juden, orthodoxe Juden. So wie Jesus gesprochen hat, das ist ja grandios, das ist ja genial. So wie Jesus gesprochen hat, das passt ja so fantastisch in den Kontext der Zeit rein. Wer die Sachen kennt, der ist einfach total begeistert. Wir haben die sogenannte Markus-Theorie, die ist ungefähr 1835 dann entstanden. Jemand hat sich schon 1794, und zwar ein gewisser Gottlob Christian Storr, formuliert. Aber dann kam ein Christian Hermann Wiese, 1835, und der hat darüber gründlich geschrieben. Er war zu sehr begeistert von einem gewissen Strauß. Der hat ein Buch geschrieben über das Leben Jesu, so ähnlich wie Albert Schweitzer. Und natürlich in historisch-kritischer Weise. Und da hat dieser Wiese eines Tages, ich erzähle das mal ganz kurz, hat dieser Wiese eines Tages mal die Verklärung Jesu nach Markus ausgelegt in seiner Kirche. Und hat gesagt, das war ein fantastisches geistiges Erlebnis, das sie hatten in ihrer Fantasie, nachdem Jesus ihnen gesagt hatte, er sei der Messias. Und daraufhin hat er gesagt, jetzt verstehe ich. Markus war der Erste, der das Evangelium geschrieben hat. Diese Idee ist also durch die historisch-kritische Theologie entstanden. Und dann 10 Jahre später hat ein gewisser Abraham Geiger, ein Reformjude, die Idee aufgebracht, Jesus und derzeit Jesu habe man vornehmlich aramäisch gesprochen. Das hält sich. Inzwischen hat sich das eigentlich erledigt, aber man hält auch in unserem Land, auch auf den Bibelschulen, noch weiter dran fest. Die Frage stellt sich, gibt es ein hebräisches Evangelium? Haben wir nicht. Es hat so ein paar Ansätze gegeben. Man hat mal eins redigiert, mal eins geschrieben und so weiter. Das ist eine Fälschung. Ich will darauf nicht eingehen. Ich will nur sagen, dass Papias 135 nach Christus in Heliopolis, in der heutigen Türkei, geschrieben hat. Matthäus hat das erste Evangelium geschrieben. Und zwar in hebräischer Sprache. Und alle haben das übersetzt und haben davon genommen und haben es übersetzt, so gut sie konnten. Er berichtet auch von Markus, wie er unter der Anleitung von Petrus die Dinge von Jesus beschreibt und in manche Einzelheiten geht, die bei Lukas und Matthäus nicht zu finden sind. Der am hebräischsten oder der hebräischste Evangelienschreiber ist Lukas. Man sagt ja, Lukas sei ein Heide gewesen, ein Arzt gewesen und ja, steht ja auch drin, Lukas der Arzt. Aber während die anderen manchmal, und das werden wir gleich sehen in einem Vergleich hier, während die anderen doch schon manchmal in Richtung Verständnis hebräischer Hintergründe bei den griechischen Lesern gehen, übernimmt Lukas viel mehr hebräische Ausdrücke, und zwar im Griechischen. Im Griechischen. Zum Beispiel, ich habe hier ein Beispiel, Jesus sagt in Lukas 14, Vers 26 bis 33, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, seine Mutter und hasst nicht. Das ist ein typisch hebräischer Ausdruck, der hat mit hassen in unserem Sinne wenig zu tun. Hassen kann nämlich bedeuten, nicht genauso heftig und innig lieben wie den anderen. Ja? Jakob hasste Lea. Hat er Lea gehasst? Er hat sie nicht gehasst. Er hat sie geliebt. Die Art, wie er nachher von Lea spricht, eindeutig. Nein, jetzt sagt Matthäus, Kapitel 10, Vers 37, wenn jemand mir nachfolgen will, ja, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich. Seht ihr? Der hat es halt schon erklärt. Ja. So gibt es dann einige ganz interessante Unterschiede. Hebräisch denken. Es gibt hebräische Ausdrücke. Augen aufheben. Sprechen wir so? Wenn wir fromm sprechen wollen, dann sagen wir, ich hebe meine Augen auf. Ja, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Das heißt, ich schaue, gucke mir die Berge an und sage, Mama mia, wie komme ich darüber? Oder nenne seinen Namen, steht in Lukas. Nenne seinen Namen, du sollst seinen Namen Johannes nennen, du sollst seinen Namen Jesus nennen. Das ist typisch hebräisch, denn so sagt man. Und wir sagen, nenne ihn einfach oder ja, gib ihm den Namen oder nenne ihn. So, oder Vögel des Himmels, das ist ein hebräischer Ausdruck, das heißt einfach Vögel. Alles. Nicht ein Vogel des Himmels, braucht man nicht zu übersetzen, kann man sagen Vogel. Reicht. Oder Saum seines Kleides. Das waren die Tzitzit, die er getragen hat, Jesus, an seinem Mantel. An seinem äußeren Mantel hatte er diese Schaufäden und die Quasten und das ist halt ein hebräischer Ausdruck. Aber noch etwas ist interessant. Warum? Wir gebrauchen Amen richtig. Aber in den biblischen Übersetzungen, bei den Evangelisten, wird das Amen verkehrt übersetzt. Da steht immer, wahrlich, ich sage dir. Keiner von uns redet so. Und ihr könnt mir sicher sein, Jesus hat auch nicht so geredet. Amen. Sagt man, und das ist das wahrlich, das hebräische Amen, das man ins Griechische übernommen hat, transliteriert hat. Amen, sagt man, du sagst etwas und dann sage ich zu dir Amen. Ich bestätige das. Ne? Oder ich sage etwas und bekräftige das durch ein Amen. Und bei Jesus passiert es auch an einigen Stellen, da geschieht etwas. Und Jesus sagt zu dem, was geschieht, Amen. Er sagt zum Beispiel zu dem Mann, der mit ihm am Kreuz hängt, auf dessen Bitte, denk an mich, sagt er, Amen, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Das macht Sinn. Aber wahrlich, ich sage, am Kreuz, in dem Schmerz, ein bisschen komisch. Ein Jude findet das ein bisschen komisch. Kein Jude spricht so, kein Rabbi spricht so. Oder Nikodemus kommt zu Jesus und sagt, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, wissen wir. Amen, sagt Jesus. Amen, zweimal nach Johannes. Ich sag dir, du musst von neuem geboren werden. Und so weiter. So gibt es eine Reihe von Ausdrücken. Wie hat Jesus gesagt, dass er der Messias ist? Hat er das je gesagt? Die Theologen streiten sich ja heute darüber. Ne? Hat er nie gesagt, hat er selber nicht gewusst. Das war nur eine Erfindung der Jünger. Jesus würde, er war ja Jude, nie gesagt haben, ich bin der Messias. Da hätten sie ihn alle verprügelt. Da hätten sie, wer weiß, was alles getan. Er hätte keine Chance gehabt. Jesus hat das viel feiner, viel jüdischer gesagt, hebräischer gesagt. Er hat vom Sohn des Menschen gesprochen. Und da hat er wahrscheinlich nicht Ben Adam gesagt oder Ben Ha-Adam, denn das bedeutet nur Mensch oder Mann oder ich. Also Mann mit kleines M-A-N. Sondern er hat das wahrscheinlich im Aramäischen gebraucht, und zwar in Bezug auf Daniel Kapitel 7, Vers 13. Denn der Teil ist in Aramäisch geschrieben. Und wenn man Bar Enash, und das ist das aramäische Menschensohn, sagt, dann weiß man, das ist eine übernatürliche Figur, die auf dem Thron sitzt und richtet und Macht und übernatürliche Gewalt hat. Ne? So hat er das gesagt. Oder zum Beispiel, dir sind deine Sünden vergeben. Alleine die Art zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, das ist eine völlig außergewöhnliche Art. Man findet sie nur im 3. Mose, Kapitel 4 und so weiter. Nislechu lecha chataecha. Dass dir sind deine Sünden vergeben. Und das bedeutet, wer so redet, der redet wie Gott. Denn dort, wenn ihr 3. Mose lest, ich habe nicht die Zeit, ich will hier noch auf einige Dinge kommen. Wer so redet, redet an der Stelle Gottes. Deine Sünden sind dir vergeben. Er redet an der Stelle Gottes. Er kann nicht einfach so reden. Kein Mensch kann einfach so reden, dir sind deine Sünden vergeben. Es sei denn Gott. Merkt ihr? Dadurch hat er deutlich gemacht, ich bin der Menschensohn. Und so gibt es noch einige andere Stellen, in denen er das gesagt hat. Zum Beispiel, Jesus ist auf dem Weg zum Kreuz. Die Frauen weinen. Was sagt Jesus zu ihnen? Weint nicht um mich und so weiter. Wenn das am grünen Baum passiert, wie viel mehr am dürren Baum? Baum muss dahin, nicht Holz. Ungefähr 200 Jahre zuvor, etwa 160 vor Christus, und das ist eine interessante Parallele, war Josef ben Joeser, ein Priester, ein sehr gottgeweihter Priester, auf dem Weg zum Kreuz. Er trug den Querbalken auf seinem Puckel und neben ihm ritt der andere Hohepriester, der gottlose Jakim, der Sohn seiner Schwester, der mit den Hellenisten gemeinsame Sache machte, mit den Seleuziden von Damaskus. Und der sagte höhnisch, schön, wie dein Herr dich reiten lässt. Ja, sagt er, wenn einer seinen Willen tut, wie geschieht es einem, der seinen Willen nicht tut, und damit in Bezug auf den, der auf hohem Ross saß, wie wird der erst reiten, der seinen Willen tut? Ja, sagt er, du gehst doch da, ich sehe es doch gerade, du gehst doch gerade zum Kreuz. Schön, mit dir handelt, ja, sagt er. Wenn es dem, der seinen Willen tut, schon so geht, wie wird es dem gehen, der seinen Willen nicht tut? Daraufhin bekam der Jakim, er hatte noch einen anderen Namen, große Schwierigkeiten. Gewissensbisse, ging nach Hause und verrichtete an sich, so sagt die Tradition, die vier Todesarten. Er baute sich eine Maschine. Gehängt, gesteinigt, geköpft und verbrannt. Das waren die vier Todesarten, die er an sich vollzog. Nun finden wir aber was Interessantes, eine interessante Parallele. Man wusste ja von, das war ja Tora, mündliche Tora. Das war ja Tradition, lebendig im Volk, dass ein Heiliger, Jose ben Joesa, ein ganz heiliger Mann, auf diese Art und Weise dort so behandelt wurde und redete. Ähnliches geschah mit Jesus. Und wenn er dort sagt, der grüne Baum, das ist der Gerechte, nach Hesekiel, glaube 17, der Gerechte, und der Gerechte ist ein Synonym für den Messias. Also, da müssen wir ein bisschen zulegen. Jesus hat zum Beispiel Schriftstellen angedeutet. Wir lesen eine ganze Bibel vor, sagen wir mal so eine ganze Schriftstelle. Die Leute kennen die Bibel nicht und dann braucht man, muss man sagen, da steht dort und dort und jetzt schlacht man nach und alles sowas. Brauchte man in der Zeit Jesu nicht. Die Leute kannten die Bibel ziemlich gut, weit und breit, sehr, sehr gut verbreitet durch die Schulen, in die die Kinder schon mit fünf Jahren gingen. Und dann hat Jesus nur Bibelstellen angedeutet. Ich will nur auf eine zurückkommen. Es ist gesagt, mein Haus soll ein Bethaus sein. Das ist Jesaja. Jesaja, was ist es? 56. Ja. Und ihr habt eine Räuberhöhle draus gemacht. Das ist Jeremia 7. Jeremia 7. Also, und Jeremia 7, da bezieht sich der Prophet auf die Stiftshütte und sagt, die Stiftshütte wurde zu einer Räuberhöhle gemacht von den Söhnen Elis und deswegen wurde sie zerstört. Und genauso wird dieser Tempel zerstört, sagte Jeremia. Deswegen könnt ihr euch vorstellen, was das bedeutet, als Jesus diese beiden Worte zusammensetzte und sagte, hey, ihr habt eine Räuberhöhle draus gemacht. Dann wussten die schon, hey, der Schuft sagt, unser Tempel wird zerstört werden. Das haben sie mir zur Last gelegt. Das war ja einer der Anklagepunkte. Also diese Art zu denken, wenn wir in diese Art zu denken ein bisschen eindringen, dann haben wir einen Riesengewinn. Denn dann können wir andere schwierige Worte besser verstehen. So, dann gehen wir mal. Oder mein auserwählter Sohn, den sollt ihr hören. Auf dem Berg nach Lukas 9,35, kommen drei Bibelstellen zusammen. Mein auserwählter Knecht, messianische Bibelstelle in Jesaja 42. Du bist mein Sohn, Psalm 2, Vers 7, ich habe dich heute gezeugt. Und Mose, einen Propheten wie mich wird der Herr erwählen, den sollt ihr hören. Seht ihr? Gott stellt drei Wörter oder Begriffe aus drei verschiedenen Stellen. Aus der Tora, aus den Propheten und aus den Schriften. Genial zusammen und spricht auf diese Weise. Das muss man sich mal vorstellen. Wenn ein Jude das liest, der die Schrift kennt, ein Professor, der kippt aus den Latschen, der sagt, Mensch, ist das toll. Ich könnte dafür jetzt einige Beispiele heranziehen. So, schauen wir mal, wie es weitergeht. Beispiele aus den Evangelien. Herodes, der Fuchs, die Leute kommen zu ihm und sagen, Herodes hat gesagt, er wird dich schnappen. Hey, sagt er, sag diesem Fuchs, ich habe noch eine Menge zu tun. In unserem Text Fuchs ist ein, womit verbinden wir Fuchs? Schlauberger, ne? Schlauberger. Das ist auch in der griechischen Sage so bekannt, das ist auch im Mittelmeerraum bekannt, das ist auch in Israel bekannt. Ich habe hier in meinem Handout folgende Geschichte. Wenn andere Königreiche in der Schrift beschrieben werden, vergleicht man sie mit wilden Tieren. Das ist aus dem Midrasch. Vier große Tiere, jedes anders als das andere, kamen heraus aus dem Meer, wie geschrieben steht. Das erste war gleich einem Löwen. Wenn aber die Schrift von den Ägyptern spricht, vergleicht sie sie mit Füchsen. Wie gesagt ist, fangt uns die kleinen Füchse. Lasst sie für den Fluss. Das ist also ein Midrasch, ein jüdischer Midrasch, ein uralter Midrasch, dass sie in den Fluss geworfen werden, wie die Ägypter die israelitischen Kinder in den Fluss warfen. Rabbi Eliasar ben Rabbi Shimon sagte Ende des 2. Jahrhunderts, die Ägypter waren listig, darum vergleicht die Schrift sie mit Füchsen. Also das wäre dann ein Hinweis darauf. Ähnliches Gleichnis haben wir auch von Rabbi Akiva. Ein Fuchs wanderte am Flussufer entlang und sah, wie Fische von Ort zu Ort schwärmten. Er fragte sie, vor wem flieht ihr? Vor den Netzen, die die Menschen nach uns werfen, antworteten sie. Der Fuchs sagte zu ihnen, wollt ihr nicht aufs Trockene kommen? Wir könnten zusammenleben, ihr und ich, wie unsere Vorväter. Sie antworteten, nennt man dich nicht das Schlauste der Tiere? Du bist nicht schlau, du bist ein Narr. Wenn wir uns in unserem Element fürchten, wie viel mehr außerhalb des Elements, in unserem Ort des Todes? Das ist also aus dem Talmud. Aus der Zeit Akiva. Akiva lebte ungefähr um 130 nach Christus. Die zweite Bedeutung wird kontrastiert. Löwen und Füchse werden kontrastiert. Unterschied zwischen einem großen Löwen und einem geringen Menschen. Das wird dargestellt. Zum Beispiel, da sagt ein Tora-Lehrer, es sind Löwen da, was fragst du einen Fuchs? Oder was fragst du Füchse? Warum erfragt ihr meine Meinung, wenn doch hervorragende Gelehrte da sind? Das bedeutet das. Oder ein Gelehrter erwies sich als unfähig. Der Löwe, den du erwähnst, den du von dir selber hast, hat sich nur als Fuchs erwiesen. Ne? Oder die Abstammung, er ist ein Löwe, Sohn eines Löwen. Aber du bist ein Löwe, der Sohn eines Fuchses. Das bedeutet, er ist ein großer Gelehrter, weil er schon einen großen Gelehrten zum Vater hatte. Und du bist ein großer Gelehrter, obwohl dein Vater nur geringer Abstammung war. Fuchs kann eine moralische Bedeutung besitzen. In den Pirkei Avot, den Sprüchen der Väter, steht geschrieben, sei lieber der Schwanz eines Löwen als der Kopf von Füchsen. Besser untergeordnet, unter moralisch und geistig hochstehenden Leuten zu sein, als einen hohen Rang unter Schurken einzunehmen. Der Satz, Kinder werden über sie herrschen, das wird vom babylonischen Talmud so interpretiert. Kinder, das sind Füchse, Söhne von Füchsen. Nicht nur eine Nuance moralischer Verderbtheit, sondern Herrschen, Herrschaft. Füchse, Söhne von Füchsen, sind unwürdige, degenerierte Herrscher, die von unwürdigen, degenerierten Herrschern abstammen. Das heißt also, Jesus nannte Herodes einen Fuchs, nachdem die Pharisäer ihm berichtet hatten, Herodes wolle ihn töten. Jesus antwortete, oder Jesu Antwort stellte diese Pläne völlig in Frage. Er sagt dem Herodes, ich muss erst mein Werk zu Ende führen. Jesus sagte nicht, Herodes sei besonders schlau, sondern Herodes sei unfähig, seine Drohung auszuführen. Jesus stellte den Stammbau des Tetrarchen in Frage. Antipas regierte ja über 40 Jahre. Seine moralische Haltung, seine Fähigkeit als Führer. Jesus hielt ihn nicht für einen Löwen. Seine Hörer mögen innerlich darüber gelacht haben. Jesus reduzierte Herodes auf das kleinste Maß. Er sagte mit anderen Worten, ist ein Schwächling, ist eine Niete, sagt dieser Niete, sagt diesem Wichtigtuer, sagt diesem Clown oder Windbeutel oder Zinnsoldat, diesem Knecht, diesem Angeger, sagt diesem Trottel oder diesem Emporkömmling. Du sagst es, Quatsch. Antipas war ein Schulan, Schual. Schual ist ein hebräisches Wort und heißt Fuchs. Schual ben Schual, Sohn eines Fuchses, ein Schwächling. Merken wir was?
Brennende Frage. Werden in der hebräischen oder in der britischen Übersetzung vom Neuen Testament diese Sache
ausgehoben? Das gibt es leider auch bei David Stern, ich kenne ihn. Es gibt leider bei David Stern in seiner Übersetzung ganz tolle Sachen, gibt es da wirklich. Prima, hat er gut gemacht, mit Hilfe einiger Freunde von mir. Auch in seiner Darstellung, also diesen drei Büchern, die er darüber schreibt, Kommentaren. Aber das kommt leider noch nicht zur Geltung. Es ist ein Testament in Arbeit von einem Freund von mir, er ist Professor in Tulsa, Oklahoma, Brad Young. Der hat bei Professor Flusser studiert und der macht so eine Arbeit, so eine Sache. Aber halt in Englisch, mal gucken, wer es übersetzt. Wir kommen zum Finger Gottes. Der Finger Gottes. Wo tritt der Finger Gottes zuerst auf? Bei den Wahrsagepriestern in Ägypten, beim Pharao. Übrigens, Gott sagt zu Mose, komm zum Pharao. Er sagt nicht, geh zum Pharao. Kapitel 10, Vers 1. Er sagt, komm zum Pharao. Junge, wenn du den Pharao auf seinem Thron siehst, sieh mich dahinter. Okay? Dann fühlst du dich wie ein Multimillionär. Oder als Königssohn. Ja, als Sohn eines großen Königs. Des größten Königs. Ja, die Wahrsagepriester gesehen haben, dass sie nicht mal Mücken nachmachen können. Das war die dritte Plage. Da ist bei ihnen der Draht durchgebrannt. Und dann haben sie gesagt, das ist der Finger Gottes. Aber Buße hat es ja nicht gegeben. Die konnten, haben gesehen, hier bricht das Reich Gottes, hier bricht die Herrschaft Gottes durch. Hier kommt etwas zum Tragen, das können wir nicht mehr steuern. Der Finger Gottes schreibt auch die 10 Worte auf die Tafeln. Und so wie die Wahrsageleute dort den Finger Gottes gesehen haben und haben ihn interpretiert sozusagen als Gericht über sich und indirekt, ungenannt, als Freiheit für Israel. So ist auch das Gesetz, das Gott mit seinem Finger schreibt, ein Gesetz der Freiheit. Denn er sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt. Wohin? In die Freiheit. Also die 10 Worte sind Worte der Freiheit, ein Manifest der Freiheit. Deswegen lohnt es sich zu übersetzen, wie es in vielen anderen Übersetzungen ist, zum Beispiel in Español, in Spanisch. Ich bin der Herr, dein Gott. Du wirst keine anderen Götter neben mir haben. Oder du wirst nicht töten, du wirst nicht stehlen, du wirst über andere Leute keine schlimmen Geschichten erfinden. Gut. Der Finger Gottes schreibt aber auch auf die Erde. Steht ja da geschrieben, dass schreibt die 10 Worte. Der Finger Gottes schreibt auf die Erde, Johannes 8, Vers 6. Jesus bückt sich und schreibt mit seinem Finger auf die Erde. Was mag er da schreiben? Es steht da geschrieben in Jeremia 17, Vers 13, dass diejenigen, die von Gott abweichen oder die Namen derer, die von Gott abweichen, auf die Erde geschrieben werden. Eine gute Parallele. Ist schon richtig, glaube ich. Aber hier geht es. Mose sagt in seinem Gesetz, Wir sollen die steinigen. Und jetzt schreibt Jesus. Ein unglaublicher Bezug, eine fantastische Sache, der Finger Gottes, der auf die Erde schreibt und diese Leute von ihrer Sünde überführt. Einer nach dem anderen haut ab. Unglaublich. Wo Befreiung geschieht, da ist der Finger Gottes im Spiel. Seine unbegrenzte Macht, der Finger Gottes, wenn ein Kranker geheilt wird, was siehst du da? Den Finger Gottes. Ich habe einmal erlebt, wir haben für Kranke gebetet. Da war eine Schwester, die hatte einen Tumor im Kopf. Ich habe den Tumor gesehen, ich habe mit dem Neurologen gesprochen, sie sollte operiert werden, keine Chance. Wir haben mit dieser Frau am Sonntagvormittag gebetet, so gegen 11:30. Montag kommt das ganze Ding in mehreren Stunden aus der Nase raus. Weg ist der Tumor, nie mehr da gewesen. Seit 1981. Die Frau ist gesund, nichts mehr. Die hat vorher alles doppelt gesehen, die hatte riesige Kopfschmerzen. Ich habe ja das Ding gesehen, das war so ein Bollermann. Ne? Also das ist schon eine ganz schlimme Sache gewesen. Wo Befreiung geschieht, da ist der Finger Gottes im Spiel. Ob das jetzt Krankheit betrifft, dämonische Mächte betrifft. Ich habe erlebt, dass Leute, die schwer im Alkohol drin waren, Alkoholiker, die also nur noch Alkohol gedacht haben, ja, dass die in dem Augenblick, wo sie Buße getan haben, wo der Herr in ihr Leben kam, dass die ganze Festplatte mit dem ganzen Programm gereinigt war und wenn die dann Alkohol gesehen haben, das hat ihnen nichts mehr gesagt. Der Geruch hat ihnen nichts mehr gesagt. Der Geruch von Nikotin und Alkohol hat ihnen nichts mehr gesagt. Das war alles vorbei. Geheilt, gereinigt in einem Augenblick. Finger Gottes. Habe ich erlebt. Oft genug. Auch bei Drogenabhängigen, auch bei LSD. Nicht immer, einige Male. Der Finger Gottes, er ist ein Synonym für die Rettung. Für die Rettung. Seine unbegrenzte Macht und durch den Geist Gottes. Wir haben da etwas Interessantes. Lukas sagt, wenn ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Und wie sagt Matthäus? Matthäus sagt, wenn ich durch den Geist Gottes. Was heißt das? Genau dasselbe, was er schon an einigen anderen Stellen tut, nämlich den heidnischen Lesern oder denen, die hebräische Ausdrucksweise nicht so gut verstehen, klar macht, hier ist ein hebräischer Ausdruck, wir machen es deutlich, Geist Gottes und so weiter. Das ist ganz hervorragend, ganz große Klasse. So, das Reich Gottes bricht durch. Wir kennen diese Stelle, Matthäus 11, Vers 12. Seit den Tagen Johannes des Täufers leidet das Himmelreich Gewalt. Und die ihm Gewalt antun, die reißen es an sich. So, jetzt bist du ein Bibelstudent, erstes Semester, zweites Semester, drittes Semester. Und du sollst eine Predigt darüber halten. Und du denkst, ich habe von meinem Professor gelernt oder von meinem Lehrer gelernt, ich muss hier interpretieren, ich muss mich mal mit dem Text beschäftigen, ich muss mich mal mit Grammatik beschäftigen und so weiter. Und dann lernst du mal etwas von Übersetzen kennen. Und du gehst an den Schrank und holst einen Kommentar raus. Du bist ein glücklicher Mensch, hast eine Menge Kommentare und kannst dann vergleichen. Und du siehst, hey, der eine sagt so, der andere sagt so. Das Himmelreich leidet Gewalt. Was heißt das? Ja, sag mal, was ist das? Himmelreich leidet Gewalt. Da rede ich vom Finger Gottes und sag, was Gott, ein mächtiger Gott ist, und der Pharao oder der zittert, die Wahrsager, die kriegen es mit der Angst zu tun. Und jetzt erzähle ich die Geschichte, wie das Reich Gottes Gewalt leidet. Und denke an die vielen Verfolgten. Okay? Aber irgendwie will das nicht stimmen. Und da gibt es eine ganz wunderbare Sache. Unser lieber Freund David Flusser, der hat sich darüber den Kopf zerbrochen und hat gesagt, hey, das ist doch, was ist das denn hier? Biasetai oder Biasete, wie das auch ausgesprochen werden kann, hat zwei Möglichkeiten. Eine passive Möglichkeit, ist aber ein mediales Verb, kann bedeuten aktiv. Es kann auch, und das sagen auch Übersetzer oder auch Rienecker sagt das, durchbrechen. Durchbrechen. Das heißt, ja, brich durch. Ah, da hat er gesagt, ja, jetzt fällt es mir ein, ist doch ganz einfach. Micha, Kapitel 2, Vers 12 bis 13. Da steht's doch drin. Ich sollte das eigentlich jetzt mal euch vorlesen, was da geschrieben steht. Ich werde das zitieren. Da steht ungefähr Folgendes. Ich will mein Volk Israel sammeln, wie eine Herde in einen Korall oder so ein Hocken, ne? So. Und der Durchbrecher geht vor ihnen her, der Herr und der König. So. Der Durchbrecher. Jetzt haben wir folgendes Bild. Da ist ein Hirte, der hat seine Schafe gehütet. Jetzt kommt der Abend und der baut aus Steinen, ungefähr so hoch vielleicht, einen Zaun und tut da ein paar Dornen drauf, ein bisschen Dornengestrüpp drauf, bringt seine Schafe da rein, macht das Ding zu, legt sich zu den Schafen und dann schlafen die in der Nacht dort. Am Morgen bricht er die Steine weg und die Schafe, die wollen schon raus, die brechen mit ihm durch. Er ist der Durchbrecher und er geht jetzt vor seinen Schafen her. Und das ist das Bild in Micha. Und das ist ein messianisches Bild. Und Jesus sagt, Johannes war der Elia. Und im hebräischen Denken, im jüdischen Denken, ist diese Schriftstelle von Micha, Kapitel 2, eine messianische Stelle, wobei der Durchbrecher als Elia gedeutet wird. Ja? Elia ist der Durchbrecher. Und während der Prophet dieses Bild sieht, wandelt sich der Durchbrecher zum Herrn, zum König, zum Herrn. Also Jesus. Ein messianisches Wort. Es ist viel besser zu übersetzen von dem Durchbrecher. Und dann haben wir eine zweite, ganz interessante Parallele, wenn wir dann ins Alte Testament hineingehen und uns mal anschauen, was da geschieht. Jakob ist auf der Flucht, jene berühmte Nacht in der Nähe von Bethel. Da sieht er die Leiter, und da kommt Gott und sagt zu ihm, deine Nachkommenschaft, und jetzt sage ich es mal in Hebräisch, wird durchbrechen, deine Nachkommenschaft wird durchbrechen nach Osten und Westen, Süden und Norden. Pharazda, der in Micha ist der Poretz, der Durchbrecher. Das ist dasselbe Wort wie Peretz. Und Upharazda, das heißt, und wird durchbrechen. Das heißt also, dasselbe Wort, das Durchbrechen ist ein Synonym für das Werk Gottes auf der Erde. dass er durch sein Reich macht, durch seine Herrschaft. Schon bei Jakob wird das deutlich, denn Jakob ist derjenige, der dann den Namen Israel bekommt, der seinem Volk den Namen gibt. Israel wird durchbrechen überall hin. Überall hin, in alle Völker. Durchbrechen. Und Gottes Ziel war mit Israel eigentlich, und das sage ich auch in meinem Buch Die Decke, in 2. Mose 19, ihr sollt mir ein Volk, ein heiliges Volk von Priestern sein. Was haben sie gemacht? Haben das goldene Kalb gemacht und dann ist es nur noch auf eine Person reduziert, nicht mehr auf das ganze Volk. Das ganze Volk sollte Priester sein für die ganzen Völker der Erde. Haben sie sich selber zunichte gemacht, das sagen aber viele Rabbiner. Und das ist ein Parallelwort zu dem, was Jesus sagt, der Heilige Geist wird auf euch kommen und ihr werdet meine Zeugen sein in der ganzen Welt. Damit haben sie sich schwer getan. Ich spreche darüber, über die Weigerung, wie Israel sich auch geweigert hat, den Befehl des Herrn auszuführen. Und dann habe ich eine Auslegung über Römer 9 bis 11. Eine populäre Auslegung, eine einfache Auslegung, eine leicht lesbare Auslegung. Ja, ausbreiten, durchbrechen, die Königsherrschaft Gottes bricht durch. Bis heute, ne? Überall. Sie bricht durch, ein wunderbares Wort. Und da haben wir noch ein Wort, da ist der Peretz. Peretz ist der Sohn, der uneheliche Sohn von Judas. Und ausgerechnet so ein Typen nimmt sich der liebe Heiland in seinen Stammbaum auf. Ne? Nach Matthäus Kapitel 1. Peretz, der Sohn von Judas, den er mit der Tamar zeugte. Tja, ne? Durchbrecher. Da gibt es so einige wunderbare Dinge. Gut. Die werden wir nicht lernen oder werden wir nicht erkennen, wenn wir nur mit Griechisch rangehen. Kriegen wir nicht hin. Das wird uns verborgen bleiben. Aber dadurch gewinnt das Wort Gottes eine hohe Authentizität und Gewalt und drängt uns, das zu tun, was er sagt. Ne? Ja. So, was habe ich hier noch?
Jetzt angewandt auf diese Schriftstelle aus Matthäus mit dem Reich Gottes, Gewalt und Gewalt.
Seit den Tagen Johannes des Täufers bricht das Reich Gottes durch oder das Reich der Himmel. Himmel ist ein Synonym für das Wort Gott. Jesus hat nie Gott gesagt, er hat immer Himmel gesagt, Kraft oder noch einige andere Ausdrücke. Jedenfalls bricht das Reich Gottes durch und die Durchbrechen reißen es an sich. Na? Die mit durchbrechen, die sind dann Teilhaber davon. Wir sind das, die mit durchbrechen. Wir sind wie die Schafe. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, ihr seid meine Schafe. Ne, da finden wir dann diese vielen wunderschönen, herrlichen Parallelen. So,
jetzt. Er sagt, nicht durchbrechen, er sagt, die Gewalt.
Gewalt antun, ich sag ja. Ne, das ist eine Schwierigkeit. Also wenn er das nächste Mal predigt, dann sagt das bitte. Dann haben wir noch ein Wort. Na, Johannes 7, Vers 37, da steht geschrieben, Laubhüttenfest. Am größten Tag des Festes stand Jesus da, rief und sprach, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen, das sprach er vom Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten, denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. So ungefähr steht es da. Na, das ist der Text. Wenn man jetzt sich den Text betrachtet, sieht man, dass Jesus nicht Soma sagt, Leib, sondern Koilia. Koilia oder Kilia bedeutet Unterleib, Bauch. Von dessen Bauch werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Na, das ist ein bisschen komisch. Das ist ein bisschen komisch. Ja, aber die Sache löst sich auf. Der Unterleib ist in der Bibel der Ort, wo unsere Empfindungen sitzen. Des Nachts plagen mich meine Nieren. Ne? Es gibt einen Mann, der heißt Michael Gerschon, der stammt aus Jude, ist Professor in New York und hat ein Buch geschrieben, ich glaube, ich habe es hier sogar drauf, weiß ich nicht genau. Der hat das, das habe ich hier, glaube ich, geschrieben, hat das Buch geschrieben, Der kluge Bauch. Und er hat nachgewiesen, er ist Neurologe, er hat nachgewiesen, dass die Theorie oder die Forschungsergebnisse eines deutschen Forschers vor über 70 Jahren in Deutschland stimmen, dass nämlich um den Darm herum ein Hirn mit über 100 Millionen Neuronen existiert. Und mit Verbindung zum Gehirn und mehr Verbindungen vom Bauch zum Gehirn als vom Gehirn zum Bauch. Das ist interessant. Also das wird bestätigt durch die moderne Forschung, denn dort sitzt unser Empfinden. Ich weiß noch, boah, ich stehe auf der Straße als Verkehrspolizist mit 5 Jahren, ne? Sehe in Marienberg im Erzgebirge dort. Ich habe damals auch ein bisschen sächsisch reden können. So, dann stehe ich da und da kommt das einzige Auto in der Stadt. Das kommt da die Straße hoch und ich stehe am Stadttor und stehe da so und ah. Oh. Und halte dieses Auto an. Ein Russenauto. Heraus springt ein Leutnant und will sich meiner bemächtigen. Aber ich war mit 5 Jahren auch schon ziemlich schnell, aber er hat mich sofort gehabt. Er hat mich sofort gehabt, hat mich geschnappt und hat mir eine hinten drauf gehauen. Der war lieb, der war nicht böse, der war richtig lieb. Ich bin aber dann so nach Hause gegangen. Ihr wisst warum, ne? Meine Mutter hatte eine Menge Arbeit. Oh, weia, habe ich mich. Zum Glück war das nur keine 100 Meter. Naja. Bauchhirn, das hat sofort reagiert. Ne? Sofort reagiert. Alles verflüssigt. So, und dasselbe passiert uns, wenn uns was auf den Bauch schlägt, ne, auf den Magen schlägt, irgendeine Nachricht, irgendetwas. Hier, ne? So, die Bibel sagt, zum Beispiel, wir haben hier das Wort Barmherzigkeit, Rachamim, ein Pluralitantum. Das kommt von Rechem. Rechem ist der Mutterschoß oder die Gebärmutter. Das Gefühl, das eine Mutter hat, wenn sie ihr frisch geborenes Kind vor sich sieht, noch blutig, das ist das Gefühl, das in der Bibel mit Barmherzigkeit ausgedrückt wird. Ja? Dass der barmherzige Gott, er ist wie eine Mutter. Das Gefühl hat er wie eine Mutter zu mir. Ist das nicht fantastisch? Rachamim. Ja? Oder Paulus sagt, habt gute Eingeweide. Habt gute Eingeweide, das heißt, seid mitleidig miteinander. Ne? Habt gute Eingeweide, seid mitleidig miteinander. Das heißt, Efsplanchnoi oder Eusplanchnoi oder Efsplanchni in Griechisch. Dort in Epheser 4, Vers 32, seid mitleidig miteinander. Das heißt also, habt gute Eingeweide. So, was heißt das jetzt? Wenn Jesus sagt, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wenn ein Mensch von vollheiligen Geistes ist, was empfindet er dann für die Mitmenschen? Dann kann er ihnen so richtig das Gericht sagen, ne? Mit Vollmacht, der hat's von mir gehört, der hat mal vor dem Thron Gottes keine Entschuldigung. Ne? Jawohl, gute Sache. Solche Leute brauchen wir. Nein, als er diese Menschen vor sich sah, zum Beispiel den Aussätzigen, der zu ihm kam, stinkend, schmutzig, wer weiß was, krank und von Gott geschlagen, Aussatz. Muss man den ganzen Hintergrund mal betrachten. Die Bibel sagt, und er schaute ihn an, und es jammerte ihn sein. Und er rührte ihn an und sagte, ich will's tun, sei rein. Ist das nicht wunderbar? Mitleid. Als die Frau hinter der Bahre hergeht, in Nain, was passiert? Jesus sieht die Frau. Ach, sagt er, Frauchen, ich komme gerade vom Himmel. Ich kann dir eine gute Nachricht geben. Hä? Dein Sohn ist oben angekommen, das ist alles gut. Wirst auch da sein, dauert nicht mehr lang. Und trösten. Und hätte ja die Frau trösten können. Und ich weiß ja nicht, wer so gut trösten kann wie Jesus. Meint ihr nicht? Jesus hätte diese Frau fantastisch trösten können, ein wunderbares Bild. Nein, was macht er? Die Bibel sagt, als er das sah, hat er solche Jammergefühle bekommen, hat er solch ein tiefes Mitleid empfunden. Ich sag's mal anders, ist ihm fast das Herz gebrochen über dem Leid dieser Frau. Und er hält den Zug an und wir wissen, was passiert. Er gibt der Frau das Kind wieder, den Jungen wieder. Gut, dann haben die noch einige Jahre miteinander gelebt. Mutter wurde älter, wurde krank, starb. Es war der Junge alleine. Der Junge wurde auch eines Tages krank, starb. Ist er zweimal gestorben, ne? Hätte Jesus ihm das nicht ersparen können, ne? Seht ihr, warum sage ich das? Ich will sagen, das Leid, das wir Menschen erleben, Krankheit, was auch immer, auch bei den 4000 hungrigen Leuten, die er da tagelang bepredigt hat, da bricht ihm fast das Herz. Die Bibel sagt, es jammert ihn, sagt, gebt ihm doch was zu essen. Gott ist unser Leben wichtig. Gott ist mein Leib wichtig. Das Ding, das ich habe hier. Wie heißt der? Franz von Assisi, ja? Der hat sein Leib und vor allen Dingen das Gelüste nach Essen, Bruder Esel genannt. Ne? In früher wurde alles das, was mit Leib zu tun hatte, nach feiner platonischer Tradition sündig, nichtig, als schlecht abgetan. So hat der Hebräer nie gedacht. Der Leib ist etwas Gutes, ist ein Segen. Das Essen ist ein Segen. Es ist etwas Gutes. Überleg doch mal, wie Gott die Zunge und den Gaumen und die Lippen geschaffen hat. Ist das nicht fantastisch? Wir sind ihm wichtig. Und wenn wir leiden, ist ihm das wichtig. Man könnte es ja nachher da hinten sagen, ich sag's mal hier. Der Sabbatabend ist ein wichtiger Abend für Eheleute. In Israel. Da sind die allein für sich. Du siehst überall in Jerusalem, was siehst du da? Blumen am Freitag. Ne? Die kommen mit Blumen nach Hause. Der junge Verliebte, Verlobte bringt seiner Braut oder seinem Mädchen Blumen. Der Mann bringt Blumen nach Hause. Mann, oh Mann. Tja, der Leib ist wichtig. Leibfeindlichkeit hat viel Elend gebracht. Nun, wir können das Wort von Jesus hier so übersetzen. Wer an mich glaubt, von dessen Leibe werden, wie die Schrift gesagt hat, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist eine legitime Übersetzung. Das hat auch die Elberfelder eine Zeit lang erkannt und dann sind sie jetzt wieder zurück zur alten Übersetzung. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, vielleicht haben sie ein paar Proteste gekriegt. Aber wenn wir ein bisschen nachdenken, müssen wir jetzt nicht tun, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, ist nicht so logisch in diesem ganzen Kontext, wie wer an mich glaubt, von dessen Leibe werden, wie die Bibel gesagt hat, wie die Schrift gesagt hat, Ströme lebendigen Wassers fließen. Denn Jesus bezieht sich nämlich auf etwas ganz Konkretes. Am Laubhüttenfest steht der Priester dort, der macht die Wasser, sogenannte Wasserlibation. Ihr habt hier das Wort Wasserlibation. Und da sieht der, da bringt man vom Teich Siloa mit einem kleinen Kännchen in einer Kanne, so etwa etwas über einen Liter, Wasser. Und dann stellt man sich, und das hinter mir ist der Tempel, das ist der Altar, ich bin der Priester. Dann stellt sich der Priester so hin, da ist Osten, und schüttet die Kanne aus. Das Wasser läuft raus und das Volk ist glücklich. Das ist die sogenannte Wasserlibation. Und ich habe nicht die Zeit, jetzt zu schildern, was an dem Fest los war. Es war unglaubliche Freude und viel Fackeln in der Nacht zuvor. Und es war gewaltig, ein Riesenfest. So, jetzt plötzlich erschallt in diesem ganzen Vorgang, der ja offensichtlich mit Stille, peinlicher Stille verfolgt wird von den Tausenden, eine Stimme. Wer an mich glaubt, von dessen Leibe werden, wie die Bibel gesagt hat, Ströme lebendigen Wassers fließen. Auf was bezieht sich denn Jesus? Genau auf den Tempel. Da steht der Tempel, Hesekiel 47. Da steht der Tempel, da ist der Altar. Und er sieht, wie von der Südseite des Altars ein Strom rausfließt nach Osten. Und dann wird der Strom immer größer, immer tiefer. Und dann sagt Gott zu den Propheten, und jetzt dreh dich mal um. Was sieht er? Eine blühende Landschaft. Bäume in der Wüste. Merkt ihr was? Und das, wir werden nicht allegorisch, aber hier ist eine fantastische, Jesus macht das ja. Hier ist eine fantastische Parallele. Wenn du vom Heiligen Geist erfüllt bist, wenn wir vom Heiligen Geist erfüllt sind und ein Empfinden haben wie Jesus an Güte, an Barmherzigkeit, an Liebe, an Freundlichkeit, als aber die Menschenfreundlichkeit Jesu erschien, dann werden wir in unserem Leben nicht eine Wüste hinterlassen, in unserer Nachbarschaft, in unserer Familie, in unserem Verwandten- und Bekanntenkreis, in unserer Gemeinde. Was werden wir hinterlassen? Blühende Landschaften, das wünsche ich mir. Das ist ungeheuer wichtig, dass wir das begreifen. Und die Bibel, die Evangelien legen Wert darauf, dass gerade dieser Gesichtspunkt von Jesus, diese Zuwendung des Herrn zu uns ganz deutlich gemacht wird. Ich habe noch einen Punkt. Ich habe gesagt, Hebräisch müssen wir lernen. Nun, wie ist es mit Petrus und Petra? Wir haben doch diese schöne, du bist Petrus und auf Petra werde ich meine Gemeinde bauen. Das ist doch Griechisch. Ja, da fragt sich der Aachener, oder was ist das denn? Ne? Ja, was ist das denn? Das sage ich euch. Also das ist schon ein Höhepunkt des Evangeliums, dieser Ausspruch. Und der wird von der katholischen Kirche ja sehr missbraucht, müssen wir ganz offen sagen. Und es ist ein Ausspruch, der immer wieder auch unterschiedlich gedeutet wird, auch in unseren Kreisen. Aber dieser Ausspruch scheint ja nun ein griechisches Wortspiel zu enthalten. Und das wäre dann ein Hinweis darauf, dass Jesus griechisch gesprochen hätte. Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass Jesus zu seinen hebräischen Jüngern, deren Dialekt man schon von Weitem erkennen konnte, weil er ein bisschen härter war, zu seinen Jüngern griechisch gesprochen hätte, gerade in dieser Situation. Nein, es ist was anderes. Da ist zum Beispiel der Professor Joseph Fitzmaier. Er ist ein katholischer Gelehrter, aber ein ganz hervorragender Gelehrter. Er nimmt einen hebräischen, einen aramäischen Hintergrund an und macht dann ein Wortspiel von Kepha und Kepha. Kepha groß geschrieben, Kepha klein geschrieben. Komisch. Funktioniert nicht, weil es im Aramäischen keine Groß- und Kleinschreibung gibt. Also ist das eine willkürliche Festsetzung. Ich will das nur ganz kurz sagen. Also muss das etwas anderes sein. Petrus ist in den synoptischen Evangelien, also in den Evangelien von Matthäus, Markus, Lukas, nur als Simon bekannt oder als Petrus. Simon oder Petrus. Nicht als Kephas. Wo kommt er als Kephas vor? Nur in Johannes und beim Paulus. Ne? Jesus hat wahrscheinlich gesagt, Ata Petros, ve alha Petra haso, evne et adati. Das heißt, du bist Petrus und auf dem Felsen, diesen Felsen, baue ich Adati, meine Gemeinde. Ja, damals lehrten ja die Weisen hauptsächlich in Hebräisch, nicht in Aramäisch. Es gibt kein Gleichnis in aramäischer Sprache unter den knapp 5000 Gleichnissen der Rabbiner und vor allen Dingen all der vielen Gleichnisse aus der damaligen Zeit. Und viele stehen sogar in einem aramäischen Kontext. Aber das Interessante ist, der aramäische Text ist da und plötzlich kommt ein hebräisches Gleichnis rein. Das ist interessant. Na gut, okay. Ich will es kurz machen. Es gibt eine Stelle, ihr kriegt ja nachher das Handout, ne? Es gibt eine Stelle, die wird, da ist ein Ausleger, der legt da 4. Mose 23, Vers 9 aus. Und das geht da um ein Wort von Bileam. Ich sehe ihn von der Spitze des Felsens. Und da beschreibt der Ausleger das Dilemma, das Gott sah, als er die Welt erschuf. Ich lese das mal vor, diese alte Stelle. Es kann mit einem König verglichen werden, der einen Palast bauen wollte. Er begann zu graben und nach einem Felsen zu suchen, auf den er die Fundamente legen könne. Aber er fand nur Morast. Er grub weiter an anderen Orten, immer mit demselben Ergebnis. Der König gab nicht auf, er grub an einem anderen Ort. Diesmal stieß er auf gewachsenen Felsen. Und in diesem hebräischen Text steht nicht Zur, so wie in Jesaja 51, sondern da steht Petra, in Hebräisch geschrieben. Hier sagte er, werde ich bauen. Er legte den Grund und baute. Auf diese Art und Weise saß der Heilige, gelobt sei er, ehe er die Welt erschuf und prüfte die Generationen von Enosch und die Generation der Sintflut. Wie kann ich die Welt erschaffen, wenn die bösen Menschen kommen und meinen Zorn erregen werden? Fragte er. Als jedoch der Heilige, gelobt sei er, Abraham sah, sagte er, hier habe ich Petra gefunden, auf den ich bauen kann und auf den ich Fundamente der Erde oder der Welt legen kann. Werden. In einer anderen rabbinischen Schrift, in Tanchuma, da lesen wir, Abrahams wegen wurden diese Welt und die kommende Welt geschaffen. Abrahams Identifikation als Felsen wird durch eine weitere Quelle bestätigt, und zwar in der Michilta. Dort steht der Satz, Abraham bapina, Abraham auf der Ecke, auf dem Eckstein. Professor Safrai schlägt vor, hier zu lesen, Abraham, Hapina, nicht Bapina, sondern Hapina, sondern der Felsen, der Eckstein. Petra war ein Lehnwort, das sich schon sehr früh in der hebräischen Welt eingeführt hat, wie viele andere Wörter, so wie heute Englisch. Ne? Was gibt es irgendwie so ein Wort aus Englisch hier bei uns? Wie ist? Handout beispielsweise, ja. Oder noch sowas anderes. Okay. Wisst ihr was? Vielleicht okay, ja, oder Chips oder so, ne? Ja, ist egal. Also wir haben eine Menge Lehnwörter, amerikanischer Lehnwörter. Und damals gab es, und die sind in die hebräische Sprache übernommen worden, eine Menge griechischer Lehnwörter. Darunter war Petra. So, die Bedeutung ist, das Wort Petros hat es nicht als Namen im Griechischen gegeben, zur Zeit Jesu. Hat es nur gegeben später, man kann das in der Literatur nachprüfen, später gab es einige Rabbiner, jüdische Rabbiner, die Petros hießen. Aber der Name Petros scheint sich erst später eingeführt zu haben im Griechischen, wahrscheinlich in den christlichen Kirchen. So, aber nicht bei den Heiden, bei den christlichen Kirchen. Was bedeutet das? Jesus hat zu ihm wahrscheinlich gesagt, hey, Shimon, du bist Rocky. Rocky. Und auf den Felsen, auf Petra baue ich meine Gemeinde. Das heißt also, auf diese Art und Weise zu glauben, auf den Felsen, so wie Abraham. Schaut auf Abraham, euren Felsen, Jesaja 51, Zur steht dort als Fels. Schaut auf ihn, euren Felsen, aus dem ihr gehauen seid. Das ist das Maß aller Dinge. Das ist das Fundament. Das ist eure Heimat. So wie Abraham geglaubt hat, Rocky, so glaubst du. Fantastisch. So kann ich weiterbauen. So kann ich meine Gemeinde bauen. So sieht man eine Reihe von hebräischen Parallelen. Ich habe jetzt ein paar Punkte genannt. Es gibt sehr, sehr viele mehr. Ich habe diese ausgewählt. Ich hätte viele andere auswählen können. Wir kommen zum Schluss. Der hebräische Hintergrund der Evangelien. Oh, ich muss hier nochmal draufdrücken. Petros war damals, seht ihr? So. Also der Glaube Abrahams, das hat nichts mit wer weiß was zu tun. Dieser Glaube Abrahams, Abraham ist unser Vater, so wie Abraham geglaubt hat. Ich will mit einem Beispiel abschließen. Ich hatte mal ein Gespräch mit einer Dame, die mich durch Mea Shearim führte. Und dann sahen wir da so verschiedene Dinge. Sie war nun eine moderne Jüdin, liberal. Und sie sagt, guck mal, dieser Dreck hier. Und alles sowas. Da sage ich, guck mal, das ist Religion. Das macht Religion. Religion macht Leute zu extremen Menschen. Religiöses Verhalten. Das wirst du überall finden, wo Religion ist. Da ist Schmutz. Wenn er nicht äußerlich ist, dann ist er innerlich. Aber der Glaube Abrahams war anders. Und ich weiß nicht, was ich hier damals von Abraham sagte. Aber ich sprach über den Glauben Abrahams, über dieses natürliche Verhältnis Abrahams zu seinen Mitmenschen und wie er durch sein natürliches Verhältnis, durch seinen Glauben und dieses Verhältnis, das er mit Gott hatte, seinen Mitmenschen zu einem Riesensegen geworden ist. So, dann guckte ich sie an, so von der Seite. Tränchen. Das hat sie sehr bewegt. Das war auch der Geist Gottes, der das tat. Aber und das habe ich öfters in Israel erlebt, wenn ich über den Glauben Abrahams gesprochen habe und sage, ich glaube wie Abraham. Da war alles gut. Eines Tages bin ich in Toronto. In Toronto habe ich ein wunderschönes Geschäft, wenn jemand dorthin kommt, in der Eglinton Avenue. Und in der Eglinton Avenue, dort ist ein Laden, der heißt Israels. Und dort gibt's alles Mögliche, vor allen Dingen viele Bücher. Jetzt suchte ich ein spezielles Buch und da kam ein Herr und ich sprach ihn an und stellte sich heraus, das war der Inhaber des Ladens. Großes Geschäft. Da habe ich zu ihm gesagt, ich hätte gern das Buch und wir sprachen über einiges. Ja, warum? Er sah, ich bin ein Goy. Sind Sie Jude? Nein, sag ich, ich bin ein Goy. Und so weiter und so weiter. Dann unterhielten wir uns, nach einer Viertelstunde, sagt er, oder einer halben Stunde vielleicht, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir hatten, es war eine lange Zeit. Dann sagt er zu mir, wann wollen Sie denn Jude werden? Kam ganz dicht daran mich heran. Da habe ich gesagt, da guckte ich ihn so an, sagte ich, ich brauche kein Jude zu werden. Ich bin ein gerechter Heide. Ich halte die noachitischen Gebote, die Gebote, die Gott Noah gegeben hat. Und dann brauche ich kein Jude zu werden, kein Proselyt. Hey, sagt er, du kennst aber unsere Schriften, ne? Du weißt aber wirklich Bescheid. Ja, so ist es wirklich. Der Glaube Abrahams, das ist es. Und ich denke, das ist das auch immer wieder, was uns bewegt. Und das kommt auch sehr, sehr gut durch in den Evangelien. Der hebräische Hintergrund der Evangelien bietet eine Fülle von Erklärungen für schwierige Worte Jesu, aber auch der Apostel. Sie verleihen mehr Einmütigkeit in der Erkenntnis, damit auch wachsende Autorität der betreffenden Schriftstellen. Und vor allem besitzen wir eine hervorragende Waffe gegen den offenbarten Unglauben der historisch-kritischen Theologie, der Bibelkritik, die Jesus, seine Wunder und seine Auferstehung leugnet. Amen. Amen. Amen.